Rund um unser eigenes Verständnis von Tieren gibt es so ganz spezielle Aussagen, die Sie alle schon mal gehört haben, wie zum Beispiel, der Löwe ist der König der Tiere oder ein Strauß steckt immer den Kopf in den Sand. Tja, die Frage ist nur, stimmt das eigentlich? Deswegen haben wir uns die Zoopädagogin Anna Bresser heute eingeladen und werden mal mit ihr gemeinsam über diese Mythen und Kuriositäten sprechen, die es rund um die unterschiedlichsten Tiere auch in der Zoom-Erlebniswelt so gibt. Herzlich willkommen zu Rangezoomt, Ihrer Podcast-Reihe mit Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rangezoomt, Ihr Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und heute, Sie haben es gerade in der Anmoderation schon gehört, heute machen wir was ganz Verrücktes. Nämlich heute beschäftigen wir uns mal mit Mythen und Kuriositäten. Und dazu als Gast, endlich mal wieder nach längerer Zeit, Anna Bresser, die Zoopädagogin hier aus der Zoom-Erlebniswelt. Anna, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Frisch aus dem Urlaub, habe ich gerade gehört. Genau, deswegen sind wir auch völlig fit für das, was heute kommt. Also, tierische Mythen und Kuriositäten. Du arbeitest in der Westenergie-Zooschule und hast natürlich jede Menge, in der Regel glaube ich auch mehr jüngere Besucherinnen und Besucher da, mit denen du da was machst. Kommen die auch mit einem ganzen Sack voll Fragen, wenn du mit denen zusammenarbeitest?
Immer. Ganz viele sehr interessante Fragen zum Teil, über die man vielleicht auch manchmal noch gar nicht selber nachgedacht hat.
Okay. Und dann musst du halt eben am Ende ja dafür sorgen, dass die mit den richtigen Infos nach Hause gehen.
So ist es, ja.
Genau. Erzähl noch mal ganz kurz, was macht ihr da in der Zooschule im Großen und Ganzen? Da kann man irgendwie Slots bei dir buchen. Du machst das irgendwie für Schulklassen.
Genau. Also Schulklassen, Kindergartengruppen. Im Prinzip können alle Gruppen aus Bildungseinrichtungen zu uns kommen. Und dann passen wir die Programme auch gegebenenfalls individuell an, haben aber auch immer Programmvorschläge, die man dann eben buchen kann.
Und wir haben jetzt mal so ein Best-of der Mythen und Kuriositäten uns rausgesucht. Und Sie können gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mitraten. Wir beantworten nicht sofort, wir lassen immer einen kurzen Moment Zeit, dass Sie dann sich das überlegen können. Wir gehen aber jetzt auch wirklich die Erlebniswelten ab. Ja, wir fangen mal in Afrika an. Und beschäftigen uns mit dem Strauß oder mit Straußen allgemein. Da mal hier so die Frage, stimmt es eigentlich, dass Strauße bei Gefahr den Kopf in den Sand stecken? Also alle kennen dieses Bild, nicht zuletzt aus Comics oder sonstigen Zeichentrickfilmen. Also stimmt es, dass der Strauß den Kopf in den Sand steckt? Tja, Anna.
Tja. Gute
was,
Frage.
Genau, was würdest du sagen?
Nein, also tatsächlich steckt der Strauß seinen Kopf nicht in den Sand, aber das kann manchmal so aussehen. Also diese Beobachtungen sind jetzt nicht gänzlich falsch, aber halt nicht auch nicht richtig. Also die Strauße wenden zum Beispiel ihre Eier mit dem Schnabel auf dem Boden quasi, also im Nest. Das heißt, das sieht dann eben auch schon mal so aus, als würde er seinen Kopf in den Sand strecken. Und tatsächlich kommt es vor, dass so ein Gestrauß sich bei Gefahr auch einfach sehr flach und sehr lang auf dem Boden legt. Allerdings ist dann der ganze Strauß mehr oder weniger nicht mehr zu sehen. Also das ist dann eher, erweckt, glaube ich, nicht den Eindruck, als würde er den Kopf in den Sand stecken. Aber wahrscheinlich kommt es tatsächlich daher, dass er eben seine Eier da schon umwendet mit dem Schnabel. Vielleicht ist das
die Frage ist ja auch, wie ist das mit Nahrungsaufnahme? Kann das, also bei Hühnern kennt man ja, dass die so über den Boden picken. Jetzt ist der Strauß auch irgendwie so ein Vogeltier. Kann das auch damit zusammenhängen?
Ja, kann auch sein. Also so ein Strauß pickt oder frisst vielleicht auch mal Blätter von einer höher stehenden Pflanze, aber möglicherweise hängt es eben auch damit zusammen, ja.
So, und das mit der Gefahr, das hatten wir ja hier in der Frage, also mit der Gefahr hat das jetzt schon mal generell nichts zu tun. Die neigen, wenn dann eher dazu, sich in Anführungsstrichen unsichtbar zu machen, indem sie flach auf dem Boden liegen.
Genau, außerdem kann so ein Strauß ziemlich schnell laufen, also der flüchtet auch vorzugsweise vermutlich erstmal und im Zweifel kann er sich auch ziemlich gut verteidigen. Also der steckt seinen Kopf jetzt nicht in den Sand, um der Gefahr irgendwie zu entkommen. Das ist tatsächlich einfach Mythos.
Ja, dann bleiben wir mal gleich beim nächsten Mythos, der uns hier über den Weg gelaufen ist, nämlich die Frage, ebenfalls nochmal bezogen auf den Strauß, das Auge eines Straußes ist größer als sein Gehirn.
Das ist korrekt.
Teils wahrhaftig.
Ja, also so ein Strauß muss recht gut sehen können.
Ja, aber das ist nicht gleichbedeutend mit, der sieht besser, als er denkt, oder?
Naja, sagen wir, das Gehirn ist auf das Wesentliche reduziert. Ja. Okay. Alles Notwendige funktioniert und das Auge ist aber tatsächlich größer, ja.
Haben wir da Zahlen? Also wie groß ist das?
So circa? Etwa 5 Zentimeter, sagt man.
Okay, und das Gehirn dann dementsprechend walnussgroß steht hier. Ja. So circa könnte sein, oder?
Möglich.
Möglich, okay. Aber das muss halt nicht unbedingt absurd sein, sondern es kann auch ganz sinnvoll sein, oder?
Ja, also man muss natürlich, wenn man so ein Vogel als ein Laufvogel ist, der dann auch nicht wegfliegen kann, muss man natürlich seine Feinde oder ähnliches oder auf jeden Fall alles, was um einen herum passiert, gut wahrnehmen. Und das geht mit so einem gut funktionierenden großen Auge natürlich besser als mit einem kleinen, nicht ganz so gut funktionierenden oder gut ausgebildeten Auge.
Genau, nur jetzt wissen wir halt eben aus der Frage davor, wenn Sie dann was wahrnehmen, stecken Sie nicht den Kopf in den Sand.
Richtig.
Okay, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Das ist ja auch relativ in der Nähe hier in der Zoom-Erlebniswelt, die Flusspferde. Ebenfalls noch im Bereich Afrika. Da gibt's halt auch den einen oder anderen Mythos mit der Frage, stimmt's oder stimmt's nicht? Achtung, hier das Zitat, was wir gefunden haben. Flusspferde verbringen die meiste Zeit des Tages im Wasser. Können sie gut schwimmen, ist dann meistens die Frage, die sich damit, die damit einhergeht. Tja, Anna, was würdest du antworten?
Klassische Schwimmer sind es nicht. Also es ist jetzt nicht wie so ein Eisbär oder ein Seelöwe, der super gut schwimmen kann und auch tatsächlich daran sehr gut angepasst ist. Aber dass sie viel Zeit im Wasser verbringen, ist schon richtig. Aber sie laufen tatsächlich mehr unter Wasser. Also
verbringen
mehr Zeit am Boden.
Gleiten die mehr so im Wasser oder versuchen die so nah irgendwie am Ufer zu sein, wo es seicht ist, dass sie immer noch irgendwie mit den Beinen, die ja jetzt auch nicht sonderlich lang sind, dass sie da immer noch Bodenkontakt haben?
Ja, also die werden sich jetzt nicht super, also so wird es wahrscheinlich sein, dass sie eher in den seichteren Gebieten sind. Sie werden sich jetzt nicht in super tiefe Gewässerregionen begeben, aber genau.
Den überwiegenden Teil des Tages verbringen die im Wasser, kann man das so ungefähr sagen, irgendwie 2/3 oder haben die auch, ich meine, kommt da ganz drauf an, legen die sich auch mal irgendwie ans Ufer und denken, jetzt lassen wir mal einen lieben Gott einen guten Mann sein oder?
Bei uns kann man das manchmal beobachten. Mhm. In der Natur liegen sie tatsächlich eher so, wie man das ja auch bei uns tatsächlich auch häufig sieht, im Wasser, sodass man eben dann auch sehen kann, dass der Körperbau perfekt daran angepasst ist, im Wasser Zeit zu verbringen. Denn man sieht ja, dass die Nasenlöcher, wenn man mal drauf achtet, quasi auf einer Linie mit den Augen und den Ohren liegen, sodass dann eben diese Sinnesorgane alle über dem Wasser liegen, aber das Flusspferd kaum zu erkennen ist. Also die verbringen schon sehr viel Zeit einfach liegend und ruhend im Wasser.
Dann kommen wir mal zu der Kategorie Fun Facts, denn da haben wir eine Aussage gefunden, die finde ich auch sehr lustig. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gut aufpassen, wir beantworten nicht sofort, Sie können drüber nachdenken. Stimmt es, dass Flusspferde eigentlich Sonnencreme schwitzen? Interessante Frage. Ich hoffe, Sie haben drüber nachgedacht, dann fragen wir die Anna mal. Ja, stimmt's oder stimmt's nicht?
Jein. Also im Prinzip ja, aber es ist kein Schweiß im klassischen Sinne. Also das sieht so ein bisschen rötlich aus. Früher hat man irgendwie von Blutschweiß gesprochen. Das ist nicht so richtig korrekt. Aber es ist auf jeden Fall ein rötliches Sekret, das eben vor UV-Strahlung schützt, auch die Körpertemperatur reguliert, also quasi kühlt und tatsächlich auch noch antibakteriell wirkt. Also dafür sorgt, dass sozusagen Krankheitserreger weniger Chancen haben, sich da auf so einer Flusspferdhaut zu verbreiten oder.
Dient also auch ein Stück weit mehr ihrem eigenen Schutz, als dass man jetzt irgendwie sagt, man macht mal eine Pulle voll, wenn man drüber streicht, ne?
Ja, ich würde vielleicht auch funktionieren, aber ich würde davon abraten, so nah an ein Flusspferd ranzugehen, dass man da sich die Sonnencreme besorgen kann.
genau. So, dann kommen wir mal zu einem der nächsten Tiere. Wir sind hier, wir gehen jetzt mal rüber zu Schlangen. Schlangen faszinieren die Menschen ja auch recht regelmäßig und ist ja auch, weil sie nicht zuletzt in Comics oder auch in Disney-Filmen viel benutzt werden, also sehr mythenbelagert im Großen und Ganzen, das ganze Thema. Jetzt fangen wir mal an mit einer Frage, Und zwar stimmt es eigentlich, dass Schlangen beim Fressen ihren Kiefer aushängen. Also wir wissen ja manchmal, dass das, was die anfallen oder dann auch verschlingen, ein bisschen größer ist als sie selbst. Und da gibt es dann halt eben ja die Aussage, Schlangen hängen beim Fressen ihren Kiefer aus. Hm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben Sie drüber nachgedacht? Dann fragen wir jetzt mal nach. Anna, stimmt's oder stimmt's nicht?
Auch wieder Jein, würde ich sagen. Aushängen ist es nicht. Also man kann sich als Aushängen bezeichnen, ja, weil das Ganze, der Kieferapparat, trotzdem noch miteinander verbunden ist. Aber tatsächlich ist der extrem beweglich. Und die Unterkieferhälften sind zum Beispiel auch nicht miteinander verwachsen. Da befinden sich quasi Gummibänder, die das verbinden. Und auch zwischen Ober- und Unterkiefer sind so, ja, gummibandähnliche Strukturen, die dann eben dafür sorgen, dass so eine Schlange ihren Kiefer extrem weit und extrem breit öffnen kann und dann eben auch so ein großes Beutetier am Stück verschlingen.
Ja, hat das ein bisschen was mit dem Alter zu tun? Also wenn man jetzt irgendwie noch jung unterwegs ist als Schlange, also das heißt auch, als was die Länge und so weiter angeht, eher ein kleineres Tier, dann sollte man es jetzt irgendwie vielleicht nicht mit einem Riesengegner probieren, oder ist das eigentlich egal?
Also es gibt schon Beutetiere, die auch für eine Schlange zu groß sind. Also es kommt natürlich immer auf die Größe der Schlange an, was die so frisst. Aber tatsächlich ist es so, dass Schlangen schon relativ große Beutetiere verschlingen können. Aber Jungtiere zum Beispiel fressen deutlich kleinere Beutetiere als adulte Schlangen.
Ja, okay.
Und es kommt natürlich auch auf die Art an, also auf die Schlangenart, was sie so fressen.
Stimmt, wir hatten eigentlich noch gar keine Folge über Schlangen. Da müssen wir nochmal, also das müssen wir nochmal vertiefen in der Regel, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, denn wir haben ja noch ein paar andere Fragen. Wir wollen uns nochmal mit der Königspython beschäftigen. Und der dahinter steckenden Frage, hat die eigentlich auch so viele Wirbel? Also wir wissen, die sind lang. Die bewegen sich, sie schlängeln sich. Ja, wie funktioniert das, Anna? Sind es viele Wirbel?
Ja, tatsächlich ungefähr 300 bis 400 Wirbel. Also das ist nicht so ganz, ja, nicht so ganz zu definieren. Das bewegt sich tatsächlich relativ flexibel. Und tatsächlich ist es so, dass Schlangen einfach im Allgemeinen sehr viele Wirbel haben und damit eben dann auch sehr, ja, beweglich sind,
ja,
und sich eben auch dann dank dieser beweglichen Wirbelsäule gut fortbewegen können.
Mann, Mann, Mann. Aber in Sachen Bandscheibenvorfall eher
eher ungünstig. Eher ungünstig.
Okay, so, wir gehen mal weiter, denn ich merke echt, wir plaudern uns hier fest und die Zeit vergeht wie im Fluge bei diesem Format, was wir hier gerade machen. Deswegen schauen wir jetzt mal ein bisschen weiter in Afrika, nämlich zu den Giraffen. Bei den Giraffen haben wir eine Frage gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die nicht sogar schon mal in einer der Folgen beantwortet haben. Aber trotzdem nehmen wir die auch hier nochmal dazu. Denn schlafen Giraffen wirklich nur 5 Minuten am Tag? Ist es Mythos oder ist es Wahrheit?
So richtig stimmt es natürlich nicht. Also mit 5 Minuten Schlaf wäre auch so ein Giraffengehirn dann irgendwann, ja, überfordert in Anführungszeichen. Mm-hmm. Aber Giraffen sind natürlich Fluchttiere, das heißt, sie müssen die meiste Zeit des Tages sehr aufmerksam sein und schlafen tatsächlich, also in den richtigen Tiefschlaf gehen die tatsächlich relativ selten und auch nur, wenn sie sich wirklich sicher fühlen quasi. Das heißt, das Gehirn schaltet immer mal so ein bisschen ab, also die dösen dann auch im Stehen mal, aber die sind immer trotzdem irgendwie aufmerksam.
Okay, also das heißt, sie machen schon den Tag über, wenn sie stehen, eben so ein bisschen Powernapping.
Ja.
So, und im Tiefschlaf, findet der Tiefschlaf auch im Stehen statt?
Nee, tatsächlich legen die sich dann hin. Man kann das manchmal auf so, ja, also bei uns kann man es, glaube ich, eher selten beobachten, aber manchmal sieht man es vielleicht in Filmen oder auf Fotos, dass die tatsächlich auch ihren Hals dann noch irgendwie auf dem Rücken ablegen. Sieht dann auch tatsächlich ganz niedlich aus. Aber es ist natürlich eine sehr gefährliche Position für so eine Giraffe, weil bis die wieder aufgestanden ist, wenn Gefahr droht, dauert es. Und das ist eben dann für die Giraffe ein gefährlicher Moment im Prinzip.
Gut, jetzt werden sie natürlich hier in der Zoom-Erlebniswelt, werden sie das irgendwie schon ganz gut hinbekommen. Wir erinnern uns ja auch in der Folge, die wir da mal produziert haben, die haben ja da halt eben auch ihren Teppich, auf dem, genau, die dann liegen und so weiter. Gut, aber in der freien Wildbahn ist klar, da muss man auf der Hut sein. Fun Facts, was gibt's noch so zu den Giraffen zu sagen, um da keine Mythen entstehen zu lassen?
Ja, die Zunge ist zum Beispiel blau. Das, ja, kann man bei uns tatsächlich häufig beobachten. Wozu das so ganz genau dient, weiß man noch nicht. Eventuell als Sonnenschutz, weil Giraffen natürlich am Tag häufig ihre Zunge draußen haben zum Fressen. Man hat es aber noch tatsächlich gar nicht so genau herausfinden können.
Ja, jetzt wissen wir natürlich, die Giraffe an sich ist relativ groß. Ihr habt ja hier auch das eine oder andere wirklich sehr, sehr hohe Exemplar. Da macht sich natürlich der kardiologisch interessierte Zuhörer, stellt sich die Frage, wie funktioniert denn das so mit dem Kreislauf? Wie groß ist eigentlich das Herz von so einem von so einer Giraffe?
Ja.
Im Schnitt, ne? Wir wissen nicht, dass das überall gleich ist, aber so als Richtwert.
Man sagt, das wiegt so circa 12 Kilogramm. Also das hat auch eine wahnsinnig hohe Pumpleistung, wenn man versucht, das selber irgendwie zu reproduzieren quasi. Also mal versucht mit Muskelkraft so ein, das zu pumpen, was so ein Giraffenherz pumpt, dann merkt man, das ist ganz schön schwer.
Mhm.
Also von daher, das muss schon ganz schön viel leisten, so ein Giraffenherz, und ist dann dementsprechend natürlich auch recht groß.
So, dann schauen wir auch noch mal ein bisschen weiter, und zwar zu den Stachelschweinen. Die sind ja ebenfalls hier in Afrika beheimatet und zu Hause. Und da haben wir einen Mythos gefunden, Anna, nämlich die Frage bezogen auf die Stacheln, ob die Stachelschweine diese abschießen können, also quasi so als Schutz, ne? Wie sieht's damit aus?
Die Frage wird tatsächlich super häufig gestellt, und da kann man ganz klar sagen, nein. Also kein Stachelschwein kann seine Stacheln schießen, aber es ist natürlich trotzdem so, dass sie die zur Verteidigung nutzen. Die lösen sich einfach sehr leicht aus der Haut des Stachelschweins. Also wenn sie irgendwie bedroht werden, angegriffen werden, dann versuchen sie halt eben ihren Gegner irgendwie mit den Stacheln dann zu erreichen, laufen auf den Gegner zu, und diese Stacheln haben so eine Struktur, dass sie dann eben auch sehr leicht in die Haut eindringen und da gut stecken bleiben.
Also das heißt, die lösen sich dann, wenn der Gegner die zum Beispiel irgendwie bei sich im Körper drin hat, dann kann es sein, dass die...
Dann lösen sie sich aus dem Stachelschwein sozusagen heraus, aber das Stachelschwein kann die eben nicht abschießen über eine weite Distanz. Also es muss schon sehr nah an seinem Gegner dran sein, dass sie dann eben auch im Gegner landen quasi.
Aber das verbindet sich ja gleich die Frage in dem Zusammenhang, wenn dann der Gegner erfolgreich dran geschnüffelt hat und sagen wir mal, ein paar Stacheln raus sind, ist dann das Stachelschwein irgendwann nackt? Oder?
Im Prinzip sind Stacheln auch nur verdickte Haare. Das heißt, es ist wie bei uns, wenn wir Haare verlieren, dann wachsen die nach. Natürlich, wenn das Stachelschwein jetzt viele Stacheln auf einmal verliert, dann wirkt es vermutlich erstmal etwas kahler, aber richtig nackt.
Aber es muss dann nicht so bleiben, ne?
Weil es
dann
halt es wächst einfach wieder nach.
Genau. Dann natürlich so eine Frage, kann man eigentlich sagen, wie viel Stacheln so ein Stachelschwein irgendwie hat oder im Laufe des Lebens verbraucht?
Wie viel es verbraucht, ist wahrscheinlich schwierig zu definieren, aber so 30.000 Stacheln hat wahrscheinlich so ein Stachelschwein ungefähr.
Das ist schon viel, ne?
30.000? Ja, ganz schön viel.
Huiuiui.
Es gibt auch unterschiedliche Stacheltypen, das kommt ja noch dazu, wenn man sich so ein Stachelschwein mal anguckt, dann hat das eben so Deckstacheln, die ganz dünn sind, dann hat es diese dicken Wehrstacheln, die wir kennen, und eben noch so eine Art Rassel quasi am Schwanzende. Damit drohen die eigentlich erstmal und sagen, so, komm mir mal nicht zu nahe.
Last but not least, im Bereich Afrika, die Frage nach den Löwen. Ja, und welche andere Frage könnte eigentlich hier bearbeitet werden als die Frage, ob der Löwe oder die Löwen an sich wirklich die unangefochtenen Herrscher der Savanne sind? Ja, wir kennen das, der König der Tiere, der König der Löwen, wie auch immer. Ja, die Frage ist nur, stimmt das eigentlich oder reden wir uns das die ganze Zeit nur ein? Und Anna, was ist deine Einschätzung?
Stimmt nicht. So ein Ökosystem besteht ja natürlicherweise aus ganz vielen verschiedenen Arten. Das benötigt auch mehr oder weniger alle Arten. Also von daher sind diese Zusammenhänge einfach super wichtig. Dass wir immer sagen, der Löwe ist so der König der Savanne oder der König der Tiere, das kommt eher da aus, also das hat eher kulturelle Hintergründe. Und natürlich das imposante Erscheinungsbild, das trägt dazu bei, dass wir so einen Löwen als sehr, ja, sehr majestätisch wahrnehmen irgendwo.
Ja, aber am Ende des Tages, dass man sagen kann, der Löwe ist allen irgendwie überlegen, das stimmt auch nicht so wirklich, ne?
Nee, also ehrlicherweise sind die Männchen, naja, faul kann man sie jetzt nicht nennen, aber die Männchen verteidigen eben das Revier, jagen tun aber zum Beispiel die Weibchen, also da entsteht auch eine ganz klare Rollenverteilung, das heißt, da sind alle Tiere des Rudels irgendwie wichtig, um das Ganze aufrechtzuerhalten, und so ein Löwe, der verliert seine Beute auch gegebenenfalls schon mal an eine Hyäne. Also von daher, der unangefochtene König der Tiere ist es jetzt nicht, würde ich sagen.
Aber wir reden uns das natürlich ein bisschen ein. Kann man da sagen, woran das irgendwie liegt? Hat wahrscheinlich ein bisschen mit dem Auftreten zu tun. Ne? Katzen sind eh generell Tiere, die sich etwas filigraner bewegen, also majestätischer, wie man so schön sagt, ne? Und dann mit der Mähne und so.
Ja, wahrscheinlich kommt es daher.
Ja.
Das nehme ich auch an, ja.
So, dann gehen wir in die Erlebniswelt Alaska, denn auch da haben wir ein paar Mythen und Aussagen gefunden, die wir eigentlich mit dir, Anna, heute nochmal besprechen wollen. Gucken wir mal ins Revier der Wölfe. Da kennt man halt eben auch, ne, Wölfe, die den Vollmond anheulen. Kann man als romantisches Bild sehen, manchmal aber natürlich auch in Gruselgeschichten gerne genommen. Aber die Frage dahinter ist, stimmt es eigentlich oder ist das eher ein Mythos, dass Wölfe den Vollmond anheulen?
Also so ein Wolf heult aus verschiedenen Gründen, aber hauptsächlich zur Kommunikation, also mit seinen Rudelmitgliedern oder als Reviermarkierung, also mit anderen Wölfen, die eben in der Umgebung leben. Also von daher, er heult jetzt nicht den Mond an, aber das Bild kann natürlich in irgendeiner Form entstehen. Aber er, das hat nichts mit dem Mond per se zu tun.
Okay, also das ist das, was wir auch ein bisschen dabei gemacht haben, als man vielleicht mal irgendwann gehört hat, ne? Beim Gute-Nacht-Sagen war es halt der Vollmond, der am Himmel stand.
Ja, so ungefähr.
Okay, also stimmt das in der Form nicht. Aber warum sieht es so aus? Also das ist nochmal so eine Frage. Als wenn sie irgendwas anheulen.
Ja, tatsächlich, Wölfe. Weil sie dann eben diese Körperhaltung einnehmen, die dann eher Richtung Himmel zeigt. Also die Schnauze zeigt dabei eher Richtung Himmel oder nach vorne, nach oben. Richtung Himmel ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber damit eben dieser Laut überhaupt gut entstehen kann und gut übertragen wird über weite Entfernung, kann das Bild schon entstehen, ja.
Okay. So, dann natürlich ein Tier müssen wir kurz drüber sprechen, nicht zuletzt, weil wir aus der kompletten Harry Potter-Saga damit konfrontiert wurden und ihr habt sie ja auch. Und zwar, es geht um die Schneeeule, findet sich in Alaska. Ja, da mal die Frage, sind Schneeeulen denn am Ende wirklich schneeweiß?
Jein. Manche Fragen sind eben auch nicht ganz eindeutig zu beantworten. Aber
daher rührt wahrscheinlich auch, dass man es so gut für Mythen und Geschichten nutzen kann, ne? Weil es nicht so hundertprozentig klar ist. Aber wir wollen ja trotzdem versuchen, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Also Schnee an die Schneeeule zu bekommen.
Ja. Ja, also auf die Männchen trifft es mehr oder weniger zu. Vor allen Dingen auf die adulten Männchen, also ältere Männchen. Bei den Weibchen ist es so, dass die tatsächlich eher so gebändert sind, also so schwarze Streifen oder braun-schwarze Streifen in ihrem Gefieder haben, trotzdem auch weiß natürlich, weiße Anteile. Das hängt damit zusammen, dass die Weibchen eben brüten und dann natürlich auch gut getarnt sein müssen. Also wenn die sich auf dem Boden oder an irgendwelchen Felsvorsprüngen aufhalten, dann dürfen die natürlich nicht entdeckt werden.
Okay. Also das heißt, jetzt weiß ich gar nicht, bei Harry Potter, ich glaube, die Schneeeule war weiblich, ne? Dann kann das, glaube ich,
theoretisch, ja.
Das kann eigentlich dann gar nicht sein, ne?
Im Buch war sie weiblich, gespielt wurde sie aber tatsächlich von einer männlichen Eule.
Ja, da kann man mal sehen. Gibt es denn noch irgendwie weitere Fun Facts zu den Schneeeulen? Wie sieht denn das aus? Irgendwie von wegen, ich glaube, Eulen generell sind eher nachtaktiv. Das ist aber bei der Schneeeule jetzt auch nicht so ganz richtig.
Ja, tatsächlich,
ne?
Ist das eine Ausnahme. Also die sind tatsächlich eher tagaktiv und jagen auch tagsüber. Kommt bei Eulen nicht häufig vor. Also da ist die Schneeeule schon was Besonderes.
Okay. Und die Augen, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Denn wie sieht das da mit den Lidern aus?
Ja, die haben noch so eine zusätzliche Nickhaut. Das gibt es bei vielen, vor allem den Greifvögeln. Die dient eben dazu, das Auge zu reinigen, auch als Schutz in irgendeiner Form. Und trotzdem können die auch dadurch aber noch weiterhin sehen. Also es ist ein bisschen wie eine eingebaute Taucherbrille vielleicht.
Okay. Ja, super. Dann würden wir Alaska an der Stelle schon mal wieder verlassen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie können aber natürlich selber auch ein bisschen Mythen sammeln. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, unsere Social-Media-Redaktion wird gerne zu dem Beitrag ein paar Fragen und Mythen aufnehmen, die wir dann auch gerne nochmal in einer weiteren Folge bearbeiten können, wenn Ihnen irgendetwas dazu einfällt. Wir sammeln da die Fragen gerne und gehen jetzt mit Anna in die Erlebniswelt Asien, denn da haben wir auch noch eine ganze Reihe von Tieren, wobei wir reduzieren es jetzt, glaube ich, irgendwie auf zwei. Ich kriege schon Zeichen, damit wir die Zeit hier einhalten. Tiger in Asien. Da dann mal die Frage, da gibt es ja den ja, Mythos oder Wahrheit. Tiger generell sind Einzelgänger und brauchen keine Artgenossen. Das hat man häufiger schon gehört. Ja, jetzt wollen wir mal wissen, stimmt das eigentlich?
Also im Prinzip brauchen ja alle Tiere Artgenossen, weil die meisten Tiere sich irgendwie halt eben auch mit einem Paarungspartner fortpflanzen. Das heißt, so ein Tiger braucht schon ab und zu Artgenossen. Tatsächlich sind die häufiger einzelgängerisch unterwegs, also ja, die meiste Zeit quasi des Jahres. Aber drum findet trotzdem ganz viel Kommunikation zwischen so Tigern statt. Das ist wie bei allen Tieren, also Duftmarken etc. werden ja trotzdem gesetzt und die nehmen dann eben auch andere Tiger wahr. Also das ist nicht so, dass man sich so einen Tiger jetzt komplett isoliert vorstellen sollte, sondern...
Ich wollte gerade sagen, also man beobachtet ja hier bei euch, wenn man sich die anguckt, auch, dass da Interaktion stattfindet und auch gar nicht mal so wenig, ne? Also und wenn wir uns mal selber fragen, auch wir wollen jetzt nicht, wenn wir mit mehreren Menschen zusammenleben, permanent nur mit denen aufeinander hocken, sondern auch da gibt's mal Phasen des Alleinseins. Aber nein, also Fakt ist, die beschäftigen sich schon sehr miteinander, ne?
Genau, also tatsächlich ist so ein Tiger wirklich eher einzelgängerisch unterwegs, aber wie gesagt, also diese ganze chemische Kommunikation und so weiter, also Duftmarken und so, da beschäftigt sich ein Tiger natürlich trotzdem mit, wenn er Artgenossen wahrnimmt oder ein Weibchen irgendwo in der Umgebung ist, gerade zur Paarungszeit, ist das dann natürlich super spannend auch für so einen Tiger.
Das gilt vor allen Dingen auch, wenn sie dann Nachwuchs haben, ne? Muttertiere sind irgendwie mit den Jungen etwas länger auch zusammen.
Genau, also die kümmern sich natürlich erstmal und sind dann tatsächlich auch mit den Jungtieren erstmal unterwegs und irgendwann trennen sich dann halt die Wege.
So, dann schauen wir in Asien weiter und bleiben mal bei den kleinen Pandas hängen und wollen da auch mal eine Frage beantwortet wissen, nämlich die Frage, sind kleine Pandas einfach nur gemütlich oder stinkfaul? Ja, das weiß man ja nie so genau, aber sie wirken halt eben. Dass sie faul sind, ist ja auch gerne mal, wird ja auch gerne mal so beschrieben. Aber was entspricht der Wahrheit, Anna?
Es ist im Prinzip ein bisschen wie immer im Tierreich. Jedes Tier spart in irgendeiner Form Energie. Mhm. Und wenn man so energiearme Nahrung zu sich nimmt, wie Bambus oder ähnliches, dann muss man eben noch mehr Energie sparen. Das heißt, so ein kleiner Panda macht im Prinzip den ganzen Tag nichts anderes als fressen und schlafen. Vereinfacht gesagt.
Genau.
Aber das hängt tatsächlich mit seiner Lebensweise und der Nahrung zusammen.
Genau, man wird lügen, wenn man sich das nicht auch manchmal wünscht. Ne?
Ja.
Ist aber auch ein Mythos, dass wir das können. Okay, also das heißt, ein Stück weit rührt es daher, sie müssen jetzt nicht großartig viel machen.
Ja, also sie müssen natürlich Futter suchen, sie müssen einen Paarungspartner suchen, also das, was eben alle Tiere in irgendeiner Form im Jahresverlauf so machen. Aber trotzdem spart jedes Tier so viel Energie wie irgendwie möglich, auch um gerüstet zu sein sozusagen, wenn irgendwie Gefahr drohen sollte, dann brauche ich ja Energie, um gegebenenfalls zu flüchten oder mich zu verteidigen. Also von daher, kein Tier würde jetzt joggen gehen, wie wir das manchmal ja tun. Das wäre äußerst kontraproduktiv.
Wobei ich auch finde, wir Menschen reden uns das nur ein, dass ja, wir stimmt. das tun sollen. Alles klar. Haben wir noch einen Funfact zu den kleinen Pandas? Hier habe ich eine Notiz stehen bei mir, in Anführungsstrichen der falsche Daumen.
Ja.
Was hat denn das? Das ist sehr spannend. Also was ist das denn?
Also der kleine Panda ist ja nicht besonders eng oder eigentlich kaum mit dem tatsächlichen großen Panda verwandt. Mhm. Aber tatsächlich haben beide diese Anpassung dieses falschen Daumens. Das hängt wahrscheinlich mit der relativ ähnlichen Ernährungsweise zusammen. Also dass beide Bambus fressen. Das ist so ein ja verlängerter Mittelhandknochen quasi, das sogenannte Sesambein. Und der dient eben dazu, dass man wie mit so einem Daumen dann eben auch den Bambus gut festhalten kann. Funktioniert aber tatsächlich nicht so wie unser Daumen, aber dient so ein bisschen eben zum Einklemmen des Bambus und dann eben auch quasi zum Festhalten des Bambus.
Okay, das ist also der falsche Daumen.
Ja.
Gut, dann habe ich hier noch zwei Tiere. Und zwar gehen wir nochmal, wenn wir Asien verlassen, in Richtung Ausgang. Auch, oder auch ein Stück weit in Richtung deiner Westenergie-Zooschule, denn die ist da ja auch ums Eck. Wir sind am Bauernhof, am Grimberger Hof, Haustiere. Haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Und da habe ich noch zwei Fragen, nämlich unter anderem, es geht um den Esel. Man sagt ja, Esel seien stur.
Ja.
Ja. Stimmt denn das?
Naja, also eigentlich sind sie eher vorsichtig. Also sie analysieren irgendwie ihre Umgebung und ja, sind tendenziell einfach vorsichtiger in, ja, in dem, was sie so tun quasi.
Ja.
Und brauchen dann halt manchmal auch einfach einen Moment, um ja, zu wissen, was passiert und dann eben auch gegebenenfalls die Situation gut einschätzen zu können.
Okay. Ist aber auch nicht gleichbedeutend mit dumm, ne? Dummer Esel sagt man ja auch.
Ich glaube, das ist eher das Gegenteil.
Genau, ist eher das Gegenteil. Also stur nicht so wirklich, könnte man behaupten, sondern eher vorsichtig.
Ja.
Okay, also gehen Sie besser mit Eseln um. Dann gehen wir weiter schräg gegenüber der Esel. Da haben wir die Zwergziegen. Und da finde ich jetzt lustig die Frage, die hier rausgesucht wurde. Also Zwergziegen entwickeln Dialekte.
Ja, ist tatsächlich ein bisschen, also es gibt es häufiger im Tierreich, dass es so Dialekten zwischen verschiedenen Gruppen oder innerhalb verschiedener Gruppen gibt. Bei Zwergziegen kommt es wohl auch mal vor, dass sie eben Dialekte haben. Und natürlich übernehmen die Jungtiere quasi diese Dialekte auch. Also das ist ja wie bei Menschen auch, wenn ich in Bayern geboren werde, dann spreche ich in der Regel irgendwie anders als an der Nordseeküste.
Also das heißt, diese Dialekte, oder die du beschreibst, kann man vielleicht auch als Stallakzent bezeichnen? Also oder ist das für uns überhaupt hörbar? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, also ich glaube, dass wir das nicht richtig wahrnehmen können, außer man analysiert es quasi wissenschaftlich. Dann wird man das schon in irgendeiner Form aufzeichnen können und dann eben auswerten können. Aber ich glaube nicht, dass wir das wirklich wahrnehmen.
Wunderbar. So, Anna. Das war's schon. Wir wären hier quasi mit unserer ersten Frage-Session wären wir durch. Aber ich fand's jetzt sehr, sehr lustig. Mythos oder Wirklichkeit? Das haben wir hier in der Folge zumindest an so ein paar Tieren gemacht. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können sich, wie schon erwähnt, gerne auch im Social-Media-Bereich dazu nochmal äußern, ob ihnen selber irgendetwas einfällt. Oder natürlich auch immer mit dem Hinweis, wenn sie irgendetwas interessiert, dann kommen Sie oder lassen Sie uns eine Nachricht zukommen. Ja, dann danke, Anna Bresser, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und du beantwortest ja regelmäßig solche schlauen Fragen in der Westenergie-Zooschule bei dir. Da kann man ja dann auch, wie zu Beginn erwähnt, Kurse und Programme buchen. Wenn Sie noch Fragen haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann können Sie die gerne nachschlagen auf unserer Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de oder Sie warten bis zum nächsten Monat, dann gibt es eine neue Folge rangezoomt, wahrscheinlich auch wieder mit spannenden Informationen. Bis dahin, auf Wiederhören!